온다.
비온다.
온다.
비온다.
온다.
비온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallöchen alle zusammen zum 303. Onda Info. Wir beginnen heute mit zwei Nachrichten, einer aus Chile und einer aus Uruguay. Und anschließend senden wir noch drei Beiträge. Zunächst hören wir Marilene Serna. Sie ist Sprecherin der Minga de Resistencia Social y Comunitaria und des Congreso de los Pueblos in Kolumbien. In diesem Bündnis kolumbianischer Basisorganisationen artikulieren die sozialen Bewegungen basisdemokratisch ihre Interessen und Vorschläge für einen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit. Radio Onda hat mit ihr über die Situation der sozialen Bewegungen Kolumbiens gesprochen und darüber, warum sie beim Friedensprozess mitreden wollen. Anschließend hören wir etwas über die Auswirkungen des Edelmetallabbaus durch Fortune Silver Mines in Südmexiko und den Protest dagegen. Zuletzt erinnern wir noch an die geplante Wasserprivatisierung von 2000 in der bolivianischen Stadt Cochabamba. Der militante Widerstand von damals über mehrere Monate hinweg zwang die Regierung, die Privatisierung des Wassers wieder zurückzunehmen. Ob dies auch eine Lehre für Europa sein kann, erfahren wir dann im letzten Beitrag. Viel Spaß beim Lauschen, wünschen euch eure Ondistas.
¿Qué sucedió en la semana?
Chile. Harte Repressionen bei Mapuche-Protesten. 12. Februar 2013. Panzerfahrzeuge und Spezialeinheiten der chilenischen Militärpolizei beenden eine Demonstration von Mapuche-Indigenen in der Stadt Cojipulli.
Den Frauen hier wurde Gewalt angetan, sowohl bei der Festnahme als auch jetzt vor dem Gericht.
Beschreibt ein aufgebrachter Teilnehmer das Verhalten der Polizei.
Das ist Provokation, das ist körperliche und psychische Gewalt, vor allem gegen Jugendliche. Alle jugendlichen Demonstranten wurden festgenommen.
Grund für das harte Vorgehen von Seite des Staates waren, laut Polizei, Jugendliche, die Steine auf Polizisten geworfen haben. Die Spezialeinheiten reagierten mit stark repressiven Maßnahmen. 3 Polizisten und 5 Mapuche wurden verletzt. 20 demonstrierende Mapuche wurden festgenommen, 2 unter ihnen sind minderjährig. Protestierende hatten die Freilassung des politischen Gefangenen Fernando Miacheo gefordert, der sich seit 50 Tagen im Hungerstreik befindet. Der zuständige Gouverneur der Provinz Malleco, Eric Baumann, rechtfertigt das Vorgehen der Polizei. Die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen und somit illegal. Zudem müsse die öffentliche Ordnung geschützt werden. 18 der 20 verhafteten Demonstranten und Demonstrantinnen wurden wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt. Sie befinden sich aber vorläufig nicht mehr in Haft. Der Verteidiger der Angeklagten, Pablo Arduaun, sieht dies anders und kritisiert die harten Maßnahmen des Staates.
So mit Minderjährigen umzugehen, hat das Ziel, sie zu demütigen, sie einer entwürdigenden Behandlung zu unterziehen, indem sie mehr als 24 Stunden in einer Zelle festgehalten werden. Für eine Tat, die ein solches Verhalten nicht rechtfertigt.
Er kündigte zudem weitere Anklagen wegen Körperverletzung an. Fast gleichzeitig verhaftete die Polizei den Sprecher der indigenen Gemeinde Autonomes Temucuicui, Jaime Huenchulan. Er befand sich in Begleitung eines französischen Soziologen auf dem Weg nach Ercilla, wo die Proteste stattgefunden hatten. Inwieweit dies mit der Demonstration in Verbindung steht, ist aber noch unklar.
Uruguay. Richterin Mariana Mota versetzt. Die uruguayische Richterin Mariana Mota, unter anderem bekannt durch die Verurteilung des ehemaligen Diktators Juan María Bordaberry, wurde vom Straf- zum Zivilgericht versetzt. Soziale Organisationen wie Crisol, aber auch linke SenatorInnen und Abgeordnete bis hin zu internationalen Organisationen sind entsetzt. Eine Erklärung für ihre Versetzung aus heiterem Himmel gibt es noch nicht. Jedoch lässt der Präsident des obersten Gerichtshofs verlauten, dass es sich nicht um eine Strafe handele. Warum sie versetzt wurde, weiß Mariana Mutter allerdings nicht. Sie weiß nur, dass sie weder darum gebeten hat, noch sich etwas zu Schulden kommen ließ. Viele sehen den Zusammenhang in den Fällen, die sie bearbeitet. In über 50 Fällen geht sie den Verbrechen der Militärdiktatur nach. Dass sich dabei nicht immer alle kooperativ verhalten, ist nichts Neues. So behinderte jüngst der Verteidigungsminister Eleutherio Fernández Huidobro, einst Mitbegründer der Stadtguerilla Tupamaros, Mutters Arbeit. Er wollte der Richterin verbieten, Fotoaufnahmen im Bataillon der Infanterie Nummer 13 in Montevideo zu machen, das während der Militärdiktatur als Folterzentrum genutzt wurde. Ihr Anwalt Antonio Ramauro erinnert an eine weitere Versetzung der Richterin, nämlich als sie in Ciudad de la Costa arbeitete und bedeutende Fortschritte gegen den Schmuggel verzeichnen konnte. Und prompt wurde sie nach Montevideo versetzt. Zufall? Auch ist der oberste Gerichtshof bereits schon einmal durch eine solche Versetzung aufgefallen. Damals traf es den Richter Gustavo Mirabal. Soziale Organisationen, Hinterbliebene der Desaparecidos, der Verschwundenen, haben Proteste organisiert und weisen explizit darauf hin, dass die Richterin sich mit Ernsthaftigkeit, Striktheit und Respekt mit 50 noch unabgeschlossenen Fällen der Verbrechen während der Militärdiktatur beschäftigt hat und dass genau diese nun bis auf Weiteres ruhen werden. Nämlich so lange, bis sich ihre Nachfolgerin Beatrice Larieux eingearbeitet hat und die Beweisketten nachvollziehen kann. Und das kann, wie von einigen Herrschaften gewiss gewünscht, dauern.
Marilyn Cerna ist Sprecherin der Minga de Resistencia Social y Comunitaria und des Congreso de los Pueblos in Kolumbien. In diesem Bündnis kolumbianischer Basisorganisationen artikulieren die sozialen Bewegungen basisdemokratisch ihre Interessen und Vorschläge für einen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit. Radio Onda hat mit ihr über die Situation der sozialen Bewegungen Kolumbiens gesprochen und darüber, warum sie beim Friedensprozess mitreden wollen.
Estamos en la marcha final del Congreso de los Pueblos, hoy 12 de octubre, en las principales calles de Bogotá. Los participantes del Congreso de los Pueblos van hacia la Plaza de Bolívar. Es una marcha gigantesca.
Am 12. Oktober 2012 endete eine Aktionswoche in Kolumbien, die vom Congreso de los Pueblos, also dem Volkskongress, organisiert worden war. In 25 Provinzen gingen über 200.000 Menschen auf die Straße, um die zentralen Forderungen des Volkskongresses zu unterstützen. Welche das sind, sagt uns Marilyn Cerna.
Bueno, nosotros creemos que es necesario construir en Colombia un movimiento social y político muy amplio.
Wir finden es notwendig, in Kolumbien eine sehr breite politische und soziale Bewegung aufzubauen. Diese soll das organisatorische Leben in den Gemeinden regeln, die Macht von unten aufbauen, eine kommunitäre und soziale Kraft, die wirklich in der Lage sein soll, die Bedingungen im Land zu verändern und dabei den Staat in die Pflicht zu nehmen. Doch vor allem wollen wir erreichen, dass sich die Kämpfe der vergangenen Jahre vereinen, zu einem sogenannten Entwurf für einen neuen Zusammenhang von Staat und Gesellschaft. Dieser Volkskongress existiert seit 2010. Die etwa 400 dort zusammengeschlossenen Organisationen vertreten große Teile der kolumbianischen Zivilgesellschaft. Bäuerinnen und Bauern, Afro-Kolumbianerinnen, Indigene, Jugendgruppen, alternative Medien, Frauenorganisationen, Arbeiterinnen sowie Studentinnen und Forschungsgruppen. Wir arbeiten zu vier Themen. Der Frieden mit sozialer Gerechtigkeit, die Verteidigung und das Bleiberecht der Gemeinden auf ihren Gebieten, eine Garantie der sozialen und kulturellen Rechte für die Bevölkerung und die Umwandlung des Wirtschaftsmodells in ein gleichberechtigtes Modell, das ebenfalls sozial gerecht ist. Eine ihrer zentralen Forderungen ist natürlich eine politische Lösung des bewaffneten Konflikts. Insofern begrüßen Cerna und der Congreso de los Pueblos die Friedensgespräche zwischen der Regierung und den FARC. Cerna bemängelt jedoch, dass mit am Tisch nur die Vertreterinnen der alten Mächte sitzen, nicht jedoch der sozialen Bewegungen.
Pero según quienes están en esa mesa y según la agenda que se tiene ahí, no se va a tocar
Bei den Leuten, die mit am Tisch sitzen und bei dem Fahrplan ist schon klar, dass über die Probleme des Landes nicht ausreichend und nicht tiefgehend genug gesprochen wird. Denn die Lösung dieser Probleme wäre für uns ein dauerhafter und nachhaltiger Frieden. Doch die Gründe für diesen Konflikt sind strukturelle Gründe, wie die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit, das Verschwinden demokratischer Strukturen. Wenn man diese Themen nicht anrührt, wird es bei diesem Friedensprozess nur um eines gehen, um den bewaffneten Konflikt. Deswegen schlägt sie einen sozialen runden Tisch vor, damit die sozialen Bewegungen der Regierung ihre Vorschläge unterbreiten und so aktiv am Friedensprozess teilnehmen können. Doch da es den Volkskongress erst seit gut 2 Jahren gibt, wollen sie erst noch stärker werden und noch mehr Menschen repräsentieren, bevor sie mit der Regierung in den Dialog treten. Dafür sei es wichtig, so Serna, auch die Unorganisierten zu erreichen und die bereits Organisierten landesweit zu vernetzen. Sie gibt ein Beispiel, wie so etwas funktionieren kann.
Cuando nosotros llegamos a una región, cuando el Congreso de los Pueblos, su Comisión Nacional, digamos que son, no sé, 200, 300 personas, llega a una región.
Wenn die nationale Kommission des Volkskongresses in eine Region kommt, das sind 200 bis 300 Leute, laden wir zuerst die Leute ein, die schon organisiert sind, aber auch diejenigen, die nicht organisiert sind, damit sie anfangen, sich zu organisieren. Die Grundlage, damit der Volkskongress auf die Gemeinden Einfluss hat, ist eine organisierte Basis. Die Leute haben sich oft schon organisiert, um für das Wasser zu kämpfen, die Ernährungssicherheit, für Saatgut, eine selbstbestimmte Wirtschaft, um einen multinationalen Konzern zu bremsen. Es gibt viele Gründe für eine Gemeinde, sich zu organisieren. Wir kommen in eine Gemeinde, um einen Anstoß zu geben, um den Leuten Mut zu machen, aktiv zu werden und sie dabei zu begleiten. Wenn wir dann wieder gehen, hoffen wir, dass die Organisation vor Ort gestärkt und optimistisch ist. Aber das hängt auch von den Leuten vor Ort ab.
Fortalecida la organización en ese territorio, pero en realidad eso depende de la gente que está en el territorio.
Der Volkskongress führt große Konferenzen zu bestimmten Fragen durch. Die erste im Jahr 2011 fand zum Thema Grund und Boden statt. Dort wurden bestimmte Grundsätze erarbeitet, die Aktivistinnen dann in ihren jeweiligen Regionen anwenden. Ein Beispiel.
Un mandato es que debemos defender nuestros territorios urbanos y rurales.
Ein Grundsatz ist, dass wir unsere Gebiete in der Stadt und auf dem Land verteidigen müssen, vor der Vertreibung und der Verdrängung durch die multinationalen Konzerne, die immer stärker ins Land eindringen. Die Leute, die zum Beispiel in den Städten für Wohnraum kämpfen, haben schon vorher eine Reihe von Aktionen gemacht. Aber diese Aktionen sind jetzt eine Regel, die nicht nur für eine Stadt oder eine Gemeinde gültig ist. Eine Vorlage, um dieselben Aktionen überall im Land durchzuführen. So funktioniert der Volkskongress.
¿Cierto? Para desarrollar acciones similares en muchas partes del país. Así funciona el Congreso de los Pueblos.
Die Militarisierung der ländlichen Gebiete, die Präsenz sowohl von Paramilitärs als auch von Aufständischen, ist für eine zivile, gewaltfreie Bewegung erwartungsgemäß mit lebensbedrohenden Problemen verbunden. Einige Wortführer werden vor Gericht gestellt, andere mit dem Tod bedroht. Weitere Probleme sind Parallelorganisationen, die vom Staat oder von Konzernen finanziert werden und vorgeben, sich ebenfalls um das Wohl der Bevölkerung zu sorgen, so dass es zu Spaltungen innerhalb der Gemeinschaft kommt. Manchmal wiederum werden auch Führungspersonen gekauft oder integriert. Andere Methoden sind Drohungen und Attentate. Doch einschüchtern lässt sich der Congreso de los Pueblos davon nicht.
Viva que viva el Congreso, que hoy está presente. Unidos como hermanos, lucharemos para siempre.
Für den 12. Oktober 2012 hatten wir uns mit vielen Organisationen darauf geeinigt, landesweit eine simultane Aktion durchzuführen, um eine politische Lösung für diesen sozialen und bewaffneten Konflikt zu fordern. Um zu fordern, dass die soziale Bewegung an diesem Friedensprozess teilnimmt. Und wir halten es für notwendig, dass an diesem Verhandlungstisch, in diesem Friedensprozess, die sozialen Themen eine Rolle spielen, die heute das ganze kolumbianische Volk angehen. Nach der erfolgreichen Mobilisierung im Oktober soll nun wieder eine Konferenz stattfinden, diesmal zum Thema Frieden. Dazu sollen nicht nur Aktivistinnen aus dem ganzen Land eingeladen werden, sondern auch Exilkolumbianerinnen und Unterstützerinnen aus dem Ausland. Am 2. und 3. März findet in Kolumbien ein Regionalkongress für den Frieden statt. Im April soll dann in Bogotá eine landesweite Konferenz folgen. Weitere Infos findet ihr unter www.congresodeLosPueblos.org.
Resistir y esconder el rostro pa' que te vean.
Y será que ya está haciendo que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
El agua para San José por eso es algo primordial. Es por lo que
das Wasser steht in San José an erster Stelle. Die Menschen im Dorf können dadurch ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse befriedigen. Sie können sich ernähren, weil sie Bohnen, Mais, Weizen, Korn, Hafer und Luzerne anbauen. Dadurch halten sie die Nahrungsmittelkette aufrecht. Die Tiere haben genug zu fressen und man muss nicht zu teuren Preisen Futter auf dem externen Markt kaufen.
Para no estar yendo al mercado a extraer con a un más alto costo.
Andrés Vázquez Sánchez blickt auf das klare Wasser, das jetzt, nach der Regenzeit, besonders hoch steht. Nicht immer sind die Hügel so üppig grün, aber in diesen Tagen steigt der Fluss über die Ufer und nährt die vielen Bäume und Sträucher rund um die südmexikanische Gemeinde. Doch damit könnte bald Schluss sein. Seit das kanadische Unternehmen Fortune Silver Mines hier Gold und Silber abbaut, fürchten die Bewohner um ihre Gesundheit und um die Zukunft des Dorfes. So auch Andrés Vázquez Sánchez. Der Abbau des Edelmetalls verschmutzt Millionen Liter Wasser, kritisiert er.
Aus unterirdischen Schächten pumpen sie es schon jetzt in den Fluss, der in das Dorf Magdalena de Ocotlán fließt und dort schwere Schäden anrichtet. Die Menschen spüren bereits die Auswirkungen, zum Beispiel Frühgeburten und Missbildungen. Das passiert, weil die Leute mit dem Wasser ihre Mais- und Bohnenfelder bewässern.
Rund 600.000 Liter Wasser braucht das Bergbauunternehmen täglich, um den Hub auszuwaschen. Dass diese Menge sauber wieder in den Kreislauf zurückkehrt, wie Fortune Silver Mines behauptet, bezweifelt man im Dorf. Zudem kritisieren die Einheimischen, dass die Kanadier das Gemeindeland widerrechtlich erworben hätten. Die Firma habe den Gemeindepräsidenten und ihm nahestehenden Personen bestochen, um die notwendige Zustimmung des Dorfes für die Förderung der Bodenschätze zu bekommen. José Rosario Marroquín vom Menschenrechtszentrum Pro de Ache kennt dieses Vorgehen auch von anderen Fällen in Mexiko.
Aprovechando muchas dinámicas sociales, las mineras lo que hacen es dividir a la población.
Die Unternehmen nutzen die sozialen Dynamiken in den Dörfern. Sie spalten die Bevölkerung, indem sie einigen Schmiergeld zahlen oder nicht ganz realistische Versprechungen machen, etwa die Aussicht auf einen Arbeitsplatz. Das führt innerhalb der Gemeinden zu schweren Brüchen. Es kommt zu internen Konflikten.
Seit Fortune Silver Mines im Jahr 2006 in San José del Progreso zum ersten Mal aufgetaucht ist, kommt das Dorf nicht mehr zur Ruhe. Als Bergbaugegner 2009 den Bauplatz besetzten, gingen Polizeibeamte gewaltsam gegen die Aktivistinnen und Aktivisten vor. Diese drangen daraufhin ins Rathaus ein und der Gemeindepräsident kann seither nicht mehr in sein Büro und regiert von seinem privaten Wohnsitz aus. Und das mit harter Hand. Zwei Menschen aus der Gemeinde wurden allein im vergangenen Jahr erschossen. Dahinter stecken jene, die von dem Edelmetallabbau profitieren, ist Dolores González überzeugt. Sie musste miterleben, wie Dorfbewohner ihren Mann ermordet haben.
Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, weil so viel geschossen wurde. Die Schießerei ging vom Gemeindepräsidenten und vom Verwalter aus. Alle Mitarbeiter aus dem Rathaus trugen Waffen.
Menschenrechtsverteidiger Marroquin macht auch die Regierenden in Mexiko-Stadt für die eskalierende Gewalt verantwortlich.
Wenn diese Probleme beginnen, haben sich die Bundesbehörden längst aus der Affäre gezogen. Dabei sind sie es, die die Konzessionen vergeben.
Für 50 bis 55 Millionen Hektar Land hat Mexikos Bundesregierung bereits Konzessionen vergeben. Das ist in etwa ein Viertel des gesamten Landes. Natürlich wird nicht überall geschürft werden. Aber wo die Konzerne erscheinen, sind die Bewohnerinnen und Bewohner häufig dem Treiben der Bergbauunternehmen schutzlos ausgeliefert. Während Firmen wie Fortune Silver Mines mit den steigenden Gold- und Silberpreisen große Profite einfahren, müssen die Menschen vor Ort mit den schweren Umweltschäden leben. In der Regel wird im offenen Tagebau gefördert. Anstatt Stollen in den Untergrund zu treiben, zerstören hochmoderne Maschinen gleich ganze Berge. Giftige Chemikalien wie Quecksilber kommen zum Einsatz und lösen die Edelmetalle aus dem Gestein. Im vergangenen Herbst besuchte die grüne Europaabgeordnete Ska Keller San José del Progreso. Auch sie betrachtet den Bergbau kritisch.
Es scheint überhaupt keinen Vorteil zu geben für die lokale Bevölkerung, auch nicht mal für den Staat, sondern anscheinend ist es ja nur die föderale Regierung, die sagt, hier könnt ihr Bergbau machen und die Geld für die Konzessionen bekommen. Aber sonst scheint er überhaupt kein Vorteil bei zu sein für die lokale Bevölkerung, außer für die ganz wenigen, die dann da arbeiten und dadurch ein Gehalt bekommen.
Gegen den gefährlichen Raubbau versammelten sich Mitte Januar in Oaxaca mehrere hundert Delegierte aus 12 Staaten des amerikanischen Kontinents. Aus Kanada, Honduras und anderen Ländern waren sie gekommen, um an einem Treffen mesoamerikanischer Völker teilzunehmen. Der Titel: Ja zum Leben, Nein zum Bergbau. Denn nicht nur in Mexiko werden immer mehr Rohstoffe gefördert, wie Gustavo Soto von der mexikanischen Organisation Amigos de la Tierra, Freunde der Erde, auf der Versammlung beschrieb.
Wir beobachten, dass auf dem gesamten Kontinent immer mehr Konzessionen vergeben werden. Bereits jetzt werden in zunehmender Geschwindigkeit Mineralien gefördert, etwa 70-80% davon im offenen Tagebau.
Auf dem Treffen der Aktivistinnen und Aktivisten in einer zapotekischen Gemeinde war man sich einig. Alle Minenprojekte, die nicht mit Zustimmung der betroffenen Bevölkerung zustande gekommen sind, müssen sofort gestoppt werden. Indigene haben das Recht, so stellten die Beteiligten klar, selbst darüber zu entscheiden, was mit ihrem Boden und ihrem Land passiert.
Se pone el sol en el sureste, hay una luz que tiene de llave.
Aquí les saludamos nuevamente en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. ¿Cómo están? Esperamos que todos y todas estén felices donde quiera que se encuentren.
Im Januar sorgte die EU-Kommission für Aufsehen, als ein Vorschlag für eine Richtlinie bekannt wurde, die eine Privatisierung der Wasserversorgung in Europa erlauben soll. Eine Maßnahme, die sicherlich im Kontext der Krisenbewältigung zu sehen ist. Die öffentliche Hand soll von den Aufgaben der Daseinsfürsorge befreit werden, um Kosten zu sparen. Schließlich gilt es ja in vielen EU-Staaten, das Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Dieser neoliberale Vorschlag ist auf dem internationalen Parkett nichts Neues. Sehen doch multinationale Großkonzerne die Ressource Wasser schon heute als ein riesiges Geschäftsmodell. Ein bekanntes Beispiel der Wasserprivatisierung war und ist Cochabamba in Bolivien. Dort wurde im Jahr 2000 die Wasserversorgung an eine Firma mit dem Namen Aguas del Tunari verkauft, hinter welcher sich die multinationalen Konzerne Bechtel und Suez verbargen. Direkt nach der Übernahme der Wasserversorgung wurden die Preise für Leitungswasser um ein Vielfaches erhöht.
Das Jahr 2000 hat unseren Alltag komplett verändert, weil im Februar der Wasserkrieg ausbrach. In diesem Kampf wurde der zentrale Platz für über einen Monat besetzt und im April wurden unsere Forderungen erfüllt.
Ramiro ist Aktivist aus Cochabamba und war am Wasserkrieg vor 13 Jahren beteiligt. Für viele Protestierenden war die Privatisierung des Wassers der Kulminationspunkt einer jahrzehntelangen neoliberalen Politik, die in Bolivien und vielen anderen Staaten Lateinamerikas durchgesetzt wurde. Das Resultat dieser Politik war ein viertägiger Generalstreik in Cochabamba, gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei und blockierte Straßen in ganz Bolivien. Die Besetzung des zentralen Platzes in Cochabamba war die zentrale Aktionsform der Bewegung. Eine Aktionsform, die sich von Cochabamba über Oaxaca, Mexiko zum Tahrirplatz in Ägypten über Spanien zu Occupy in die ganze Welt ausbreitete.
Wir haben uns mit Aktivistinnen von Occupy unterhalten. Sie kamen hier nach Cochabamba, um sich auszutauschen. Damals sagten sie uns, ihr habt den Platz besetzt und ihn behalten. Wir haben die Plätze für ein oder zwei Monate besetzt und dann sind wir gegangen. Niemand hat es ausgehalten.
Nosotros tomamos la plaza y nos vamos. Nos quedamos un mes, dos meses, pero después nadie resiste.
Meiner Meinung nach ist es nicht nötig, den Platz 24 Stunden zu besetzen. Wichtig ist es, auf dem Platz zu sein, wenn auch die Menschen den Platz frequentieren. Ich sehe keinen Grund, auf dem Platz zu schlafen, aber jede Bewegung hat ihre eigene Dynamik.
Dormir en la plaza. O sea, tiene su propia dinámica, ¿no? Pero obviamente que...
Die Besetzung der Plätze ist etwas Symbolisches. Damit zeigst du deine Stärke.
Es simbólico tomar la plaza central para demostrar fuerza, poder.
Die Privatisierung von Trinkwasser wird derzeit auch im krisengeschüttelten Europa von der EU-Kommission vorbereitet. Zu dieser Entwicklung meint Ramiro:
Nach dem Wasserkrieg hatte ich die Möglichkeit, Europa zu besuchen. Es war unglaublich. Europa war in dem Prozess, wie wir ihn in Bolivien seit 1985 und in den 90er Jahren kennen. Neoliberalismus. Der Diskurs der sozialen Bewegungen in Europa am Beginn des 21. Jahrhunderts war der gleiche, den wir in den 10, 15 Jahren zuvor hatten. Die Geschichte wiederholt sich.
Pero nosotros hemos pasado de eso y nos ha costado mucha lucha, sobre todo el movimiento indígena.
Wir in Bolivien haben diesen Diskurs hinter uns gelassen, aber es hat uns viel Kraft gekostet. Ich glaube, der Kampf ist global, aber wir müssen lokal handeln. Unser lokaler Kampf gegen die Wasserprivatisierungen in Cochabamba zum Beispiel hat internationale Auswirkungen gezeigt. Seit diesem Kampf gilt, Wasser ist keine Ware, sondern ein Menschenrecht. Dieses Recht ist in unserer neuen bolivianischen Verfassung anerkannt und auch die Vereinten Nationen haben diesen Diskurs angenommen.
Cada país también tiene, ha tenido su propio proceso, ¿no? De salir del, en el caso de Europa han salido del Estado.
Jedes Land hat logischerweise seine eigene Geschichte. In Europa haben sich einige Länder vom Sozialstaat verabschiedet und vertrauen nun auf das neoliberale Konzept eines schlanken Staates. Das ruft natürlich Widerstand hervor. Unsere Nachricht an die Compañeros in Europa ist, der Kampf muss weitergehen. Hier in Bolivien haben wir 20 Jahre lang diese neoliberalen Ideen bekämpft. Wir hatten eine indigene und bäuerliche Bewegung, die sehr stark war und die urbane Bevölkerung aufgeweckt hat. Aber auch im urbanen Europa gibt es viele Erfahrungen mit sozialen Bewegungen wie Arbeiter- und Gewerkschaftskämpfen oder die Bewegungen der jungen Leute etc.
Obviamente que Europa es más urbano, pero también tiene experiencias de lucha sindical, obrera, de los jóvenes etc.
Radio bewegt, beweg dich mit. Wenn du selber Lust hast, Radio zu machen, unabhängig zu informieren, dann schreib uns doch einfach eine Mail an onda@npla.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.